Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Während des Nationalsozialismus wechselten Gemälde häufig ihre Besitzer und oft passierte dies nicht freiwillig. Jüdische Sammler wurden enteignet oder gezwungen, ihre Bilder zu schlechten Bedingungen zu verkaufen. Die Juristin Sophie Schönberger, Professorin an der Universität Düsseldorf, hat eine umfangreiche Studie über die Rückgabe von Kunstwerken als Mittel der Vergangenheitspolitik vorgelegt. Was heilt Kunst, heißt ihr Buch. Sophie Schönberger ist in der Lesart zu Gast. Guten Tag.
Hallo und grüße Sie.
Wie ist das bei Bildern? Haben die etwas ganz Besonderes, etwas, das auch aufgeladen werden kann, das auch etwas mit Identität zu tun hat?
Genau so ist es und auch nur das erklärt, warum wir heute immer noch so intensiv über die Rückgabe von Bildern diskutieren, während niemand mehr danach fragt, wie ist es eigentlich mit den Immobilien, wie ist es mit den Wertpapieren, wie ist es mit den Unternehmen, ist da alles zurückgegeben worden. Bilder stehen ja nie für sich ganz alleine, sondern weisen immer über sich hinaus. Sie erzählen eine Geschichte, sie eröffnen Assoziationsräume. Sie sind Projektionsfläche für ganz verschiedene Formen von Identitätskonstruktionen. Das können individuelle Identitätskonstruktionen sein, eigene Erlebnisse, Familiengeschichten, die ich mit diesen Bildern assoziiere. Das können kollektive Identitätsgeschichten sein. Diese ganze Debatte um national wertvolles Kulturgut, die in den letzten Jahren nochmal verstärkt geführt worden ist, verweist darauf. Deswegen sind Bilder immer sehr viel mehr als nur das, was sie oberflächlich darstellen. Und das ist genau das, was sie so besonders macht für diesen Restitutionsprozess, gerade eben als umfassende Form der Wiedergutmachung.
Das heißt, sie haben auch eine ganz bestimmte Rolle in der Auseinandersetzung und sie nennen es ja dann ein Mittel der Vergangenheitspolitik. Welchen Effekt kann das denn haben, sowohl für die Geschädigten oder deren Erben, als auch für diejenigen, die es dann zurückgeben? Ist das ein positiver Effekt?
Das kommt tatsächlich sehr darauf an, wie man diesen Rückgabeprozess gestaltet. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach im Moment noch nicht hinreichend passiert. Im Moment wird teilweise sehr formal argumentiert mit einem vermeintlich formal weiter existierenden Eigentum, das so formal gar nicht juristisch weiter existiert. Und es wird so getan, als würde man einfach nur dem Eigentümer das zurückgeben, was ihm gehört. Das ist in Wirklichkeit nicht so, weil die Eigentümer in aller Regel gar nicht mehr da sind, weil sie nicht mehr leben, entweder weil sie schon die Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr überlebt haben oder aber mittlerweile einfach verstorben sind durch den langen Zeitablauf. Und darüber hinaus ist durch den Zeitablauf so viel mit den Bildern passiert, dass häufig auch jemand anders tatsächlich formaljuristisch das Eigentum erworben hat. Das heißt, es geht nicht darum, einen Zustand wiederherzustellen, der eigentlich natürlicherweise da sein müsste, sondern wenn heute Bilder zurückgegeben werden, dann kann ich das im Grunde nur erklären als einen bewussten Akt, als eine bewusste Entscheidung, dass ich eben durch diese Rückgabe das begangene Unrecht wieder gut machen möchte und dass ich es auch nach so langer Zeit noch wieder gut machen möchte, weil es eben so unvorstellbar groß war. Das kann aber nur funktionieren, wenn ich das Bild nicht einfach zurückgebe und sage, so hier, nimm es, dann bin ich das Problem los. Also so wie eine heiße Kartoffel, die ich loswerden möchte. Das ist dann keine Maßnahme der Wiedergutmachungspolitik, sondern das ist dann nur ein sich freizeichnen. Das heißt, als Wiedergutmachungspolitik kann es nur funktionieren, wenn ich wirklich mich bewusst entscheide zu sagen, es gibt zwar im Moment keine entsprechende Verpflichtung, das zu tun. Ich entscheide mich aber dazu, diese Bilder zurückzugeben, weil ich der Meinung bin, dass das die gerechtere Lösung ist und weil ich es als Akt der Wiedergutmachung in die Hände heute vor allen Dingen der Erben wieder zurückgeben möchte.
Da kommt es zu einem sehr interessanten Zusammenspiel auch von moralischen Verpflichtungen, denn so wie Sie es jetzt geschildert haben, könnte es ja auch sein, dass es nur entlastend ist für denjenigen, der es zurückgibt und dadurch auch so etwas versucht, wieder zusammenzufügen. Aber Sie haben sich ja auch mit dieser gesetzlichen Lage beschäftigt. Können Sie uns noch mal ein bisschen erklären, wie da das Zusammenspiel ist zwischen Moral und Gesetz? So lautet ja auch eine Kapitelüberschrift.
Genau, also im Moment ist es so, dass eben die rechtlichen Vorschriften für diese Rückgabe nicht mehr greifen. Und wenn heute Rückgaben erfolgen, man sich im Wesentlichen auf moralische Maßstäbe beruht. Das kann man sehr gut sehen an der Limbach-Kommission, der Institution des Bundes, die geschaffen wurde, um entsprechende Streitigkeiten zu schlichten, die explizit sagt, sie fällen keine juristischen Entscheidungen, sondern sie geben ethisch-moralische Empfehlungen. Aber so schlecht der Ruf des Rechts manchmal ist und so hell und strahlend die Moral im Vergleich dazu manchmal aussieht, Dinge, die man nur aufgrund moralischer Prinzipien entscheidet, haben einen großen Nachteil, weil moralische Prinzipien deutlich weniger klar, deutlich individueller und deutlich weniger vorhersehbar und auch deutlich weicher sind als klare rechtliche Maßstäbe. Moral ist eben, auch wenn man manchmal einen anderen Eindruck haben möchte, nichts Universelles, sondern ist in erster Linie mal etwas Individuelles. Und deswegen führt es zu großen Unsicherheiten, wenn ich mich immer nur auf die Moral berufe. Und das führt zum Beispiel dazu, dass in den letzten Jahren gerade zum Beispiel diese Empfehlungen der Limbach-Kommission, also dieses ethisch-moralischen Gremiums, zunehmend von den heutigen Erben und Anspruchstellern nicht mehr akzeptiert werden, sondern gerade die Auseinandersetzung auf rechtlicher Ebene gesucht wird. Und dann zwar so, dass die Erben jetzt zunehmend Klagen in den USA erheben, wo es den Rechtsweg gibt.
Was sollte denn da der Bundestag tun?
Meiner Meinung nach wäre es die beste Möglichkeit, wenn der Bundestag sich mit dem Thema auseinandersetzt und eine entsprechende gesetzliche Regelung schaffen würde, in der er zum einen für die heutigen Erben und die Anspruchsteller ganz klare Regeln schafft und ihnen klar macht, unter welchen Voraussetzungen Ansprüche bestehen und wann Ansprüche nicht bestehen, in denen er zum anderen auch klare Verfahren schafft, in denen die heutigen Erben eben nicht als Bittsteller auftauchen müssen, sondern wirklich als Anspruchsteller und sagen, wir haben einen Anspruch, wir müssen das nicht erbitten, sondern der Gesetzgeber hat uns das Recht dazu gegeben, diese Dinge zurückzufordern. Und zum Dritten würde ein entsprechendes Gesetz im Bundestag auch tatsächlich ein großer symbolischer Akt sein, um eben das Unrecht nochmal anzuerkennen, um diese Wiedergutmachung bewusst als Maßnahme des demokratischen Gesetzgebers auszugestalten. Denn ironischerweise hat eben der bundesrepublikanische Gesetzgeber bis heute nie eine entsprechende Wiedergutmachungsentscheidung getroffen. In unmittelbaren Nachkriegsjahren lag die Entscheidung bei den Alliierten, weil die deutschen Autoritäten da sehr skeptisch waren. Und für die Phase der Wiedervereinigung wurde die entsprechende gesetzliche Entscheidung noch von der Volkskammer der DDR getroffen.
Die Juristin Sophie Schönberger ist in der Lesart. Sie hat ein Buch zu den verzwickten Fragen der Restitution von Kunstwerken veröffentlicht. Wie ist denn die Lage, was die Rückgabe von Raubkunst aus der NS-Zeit angeht? Hat man das nicht längst alles bewältigt?
Man hat es immer noch nicht bewältigt. Die Rückgabe von NS-Raubkunst ist immer noch im Gange. Es vergeht im Moment fast kein Monat, in dem nicht wieder öffentlich diskutiert wird über die Rückgabe eines Gemäldes aus einer öffentlichen Sammlung, aus einem Museum, zum Teil auch aus privater Hand. Das liegt daran, dass wir im Grunde drei verschiedene Phasen haben, in denen um die Rückgabe solcher Gemälde gestritten wurde. Wir haben die Phase unmittelbar direkt nach dem Krieg, die dann in den 50er Jahren im Wesentlichen abgeschlossen worden ist. Dann haben wir eine zweite Phase nach der Wiedervereinigung, in der dieser Prozess nochmal für die neuen Bundesländer nachgeholt wurde. Auch da hat man sich auf wenige Jahre beschränkt und den Prozess dann sehr schnell abschließen wollen. Und dann gab es eine dritte Phase, die Ende der 90er Jahre auch aufgrund internationaler Bemühungen begonnen hat. Und diese Phase dauert bis heute an.
Worin unterschieden sich diese drei Phasen denn juristisch? Gibt es da auch ganz verschiedene Gesetze und Auslegungen der Gesetze?
Da gibt es tatsächlich ganz große Unterschiede. Also in dieser ersten Phase, direkt nach dem Krieg, war es so, dass noch die alliierten Besatzungsmächte Regeln geschaffen haben, mit denen geraubtes Vermögen von rassisch Verfolgten, also vor allen Dingen von verfolgten Juden, zurückverlangt werden konnte. Das betraf nicht nur Kunstwerke, das betraf in erster Linie sogar in der praktischen Umsetzung Immobilien, Unternehmen, Wertpapiere und ähnliche Vermögensgegenstände. Da wurde also explizit neues Recht geschaffen. Das war tatsächlich damals auch eine spektakuläre historische Neuigkeit. Das gab es vorher nicht, damit man eben dieses große Unrecht wieder gut machen konnte. Kehrseite des Ganzen war allerdings, dass man sehr starre Anmeldefristen gesetzt hat, die Anfang der 50er Jahre spätestens schon abliefen. Das heißt, wer zu diesem Zeitpunkt seine Ansprüche nicht angemeldet hatte, der verlor seinen Anspruch. Der konnte also nicht mehr sein ehemaliges Eigentum zurückverlangen. Und deswegen war dann erstmal ab den 50er Jahren eine lange Pause, in der nichts passierte in diesem Bereich.
Was ja auch praktisch unmöglich war, das in so kurzer Zeit für viele Betroffene oder die Erben einzureichen. Wie war das dann in dieser zweiten Phase? Hat sich die Gesetzeslage da verändert?
In der zweiten Phase nach der Wiedervereinigung hat man im Grunde die erste Phase nur wiederholt, nur eben mit einem anderen Geltungsbereich für die neuen Bundesländer, weil es eben in der DDR schon aus ideologischen Gründen im Wesentlichen solche Rückerstattungsansprüche nicht gegeben hatte. Und tatsächlich hat man auch rein technisch den Vorgang wiederholt, indem man in dem neuen Gesetz einfach auf die alten Regeln der Alliierten verwiesen hat und den ganzen Vorgang insofern dann einfach nochmal wiederholt hat. Wieder mit einer starren Frist, die relativ kurze Anmeldefristen vorsah.
Dann gibt es noch die dritte Phase, Ende der 90er Jahre. Da könnte sich ja jetzt etwas verschoben haben, weil man möglicherweise auch klüger geworden ist. Welche sind da Ihre Ergebnisse auf juristischer Ebene?
Da haben wir tatsächlich einen völlig anderen Vorgang. Zum Ersten, weil das ein Vorgang ist, der in erster Linie durch eine internationale Diskussion, vielleicht sogar noch viel stärker durch eine US-amerikanische Diskussion geprägt wurde. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat man vor allen Dingen in den USA angefangen, juristische Wege zu suchen, um die in den ehemaligen Ostblockstaaten unterbliebene Wiedergutmachung vor amerikanischen Gerichten nochmal aufzuarbeiten. Da ging es auch in erster Linie um namenlose Konten, um Zwangsarbeiterentschädigungen und um diese Dinge, nur sehr nachrangig um Kunst. Man hat dann aber Ende 1998 eine große internationale Konferenz in Washington gemacht, in der man sich speziell auch mit dem Problem der NS-Raubkunst befasst hat. Und da hat man dann eine internationale Übereinkunft geschlossen, in der man sich verpflichtet hat, sich diesem Thema zu widmen und in der die Unterzeichnerstaaten versichert haben, dass sie Wege finden wollten, um auch die Raubkunst noch einmal zu suchen, ihren ehemaligen Eigentümern zuzuordnen und zurückzugeben. Der Unterschied ist hier allerdings, dass diese sogenannte Washingtoner Erklärung, die also das Ergebnis dieser internationalen Konferenz war, rechtlich völlig unverbindlich ist. Man hat also nicht mehr mit dem Mittel des Rechts operiert, sondern nur mit dem Mittel der politischen Erklärung. Und das führt genau dazu, dass jetzt diese politische Erklärung, auf die sich auch heute in der aktuellen Diskussion alle berufen, im Grunde im Konflikt mit dem geltenden Recht steht, denn das geltende Recht ist immer noch das alliierte Rückerstattungsrecht bzw. das wiedervereinigungsspezifische Recht, das auf dieses alte Recht verweist, in dem gesagt wird, nein, wer nicht innerhalb dieser kurzen Fristen bis Anfang der 50er bzw. Anfang der 90er Jahre seine Ansprüche angemeldet hat, der hat keine Ansprüche mehr.
Also auch ein sehr starres Gerüst. Um das Ganze so ein bisschen plastischer zu machen, ich denke, jeder erinnert sich noch an den Fall Gurlitt, als 1200 Kunstwerke beschlagnahmt wurden aus den Beständen des Vaters dieses Sammlers, der ja verstrickt war in die NS-Politik und in die Kunstpolitik. Hat man das nicht zum Anlass genommen, um diesen Herausgabeanspruch gesetzlich auch völlig neu zu fassen?
Tatsächlich ist nach diesem spektakulären Kunstfund die Diskussion dann nochmal in Gang gesetzt worden. Es gab verschiedene Initiativen, einen Gesetzesentwurf aus Bayern, es gab Überlegungen im Bundesjustizministerium, um diese doch sehr unbefriedigende Situation zu ändern, dass eben das Recht hier gerade nicht weiterhelfen kann. Die entsprechenden Initiativen sind aber alle versandet. Das heißt, man hat kurz diskutiert. Man hat es auch in die Öffentlichkeit getragen aus Seiten der Politik, aber bis heute ist da nichts passiert. Das heißt, bis heute ist es so, dass auf rechtlicher Ebene keinerlei Ansprüche auf Rückgabe bestehen. Wenn also zurückgegeben wird, dann nur als politische Maßnahme ohne Rechtsanspruch.
Vielen Dank, Sophie Schönberger. Wir sprachen über Ihren Band »Was heilt Kunst? Die späte Rückgabe von NS-Raubkunst als Mittel der Vergangenheitspolitik«. Erschienen ist der Band im Waldstein Verlag, 275 Seiten für 19,90 Euro.